Kubristunnel Richtung St. Gallen ab Spreitenbach sowie auf dem Westring ab Urdorf Süd und vor dem Nordring Richtung Bern ab Baltenswil.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Gündig. Am heutigen Samstag, dem 5. April, vertiefen wir folgende Themen. Trumps Zollschock in Vietnam. Das südostasiatische Land konnte während der ersten Amtszeit von Donald Trump noch von dessen Zollpolitik profitieren, doch nun sollen Einfuhren aus Vietnam mit Zöllen von 46% belegt werden. Dazu gleich mehr. Dann, nach Großdemonstrationen nun Boykottaufrufe. In der Türkei reagiert die Regierung nervös auf Appelle der Opposition, Produkte von regierungsnahen Unternehmen zu meiden.
Die Wirtschaft ist ohnehin schon angeschlagen, also ein innerstaatlicher Boykott erschwert jetzt natürlich das Vorhaben der Regierung, die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen,
sagte Türkei-Experte Cengiz Günay im Echo-Gespräch. Und das Dilemma der Pensionskassen. Sie investieren in Immobilien und möchten dort eine möglichst hohe Rendite erzielen, doch das treibt die Mieten in die Höhe. Seit letztem Donnerstag ist die Welt in Aufruhr, seit US-Präsident Donald Trump hohe Importzölle verhängt hat. Besonders hart trifft es Asiens große Exportnationen China, Japan und Vietnam. Bei Einfuhren aus Vietnam sollen am nächsten Mittwoch Zölle von 46% gelten. Das überrascht, denn Vietnam galt während der ersten Amtszeit von Trump noch als Nutznießer von dessen Zollpolitik. Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi.
Vietnam hat in den vergangenen Jahren einen regelrechten Exportboom erlebt. Dabei geholfen haben nicht zuletzt die China-Zölle aus Trumps erster Amtszeit, die dazu führten, dass viele Unternehmen ihre Werke von China nach Vietnam verlagert haben. Die Hafenstadt Haiphong im Norden Vietnams ist dafür das beste Beispiel. Innerhalb weniger Jahre entstand hier eine neue Wirtschaftszone mit riesigen Fabriken, einem Tiefseehafen und Autobahnverbindungen nach China. Firmen wie der Apple-Zulieferer Pegatron etwa investierten in Haiphong und produzieren hier für den Weltmarkt. Doch dieser wirtschaftliche Erfolg wird Vietnam nun zum Verhängnis und rückt es ins Zentrum von Trumps Zollpolitik. Denn Vietnam hat dank des Exportbooms einen der größten Handelsüberschüsse mit den USA. Dazu kommt, die USA werfen Vietnam schon länger vor, chinesische Waren über Vietnam umzuleiten, um damit Zölle zu umgehen. Sprich, chinesische Waren kommen erst nach Vietnam, werden dort umgepackt, leicht angepasst oder einfach mit einem Made-in-Vietnam-Label versehen und danach in die USA exportiert. Kurz vor Trumps Zollankündigung hatte Vietnam noch mehrere Zugeständnisse an die USA gemacht und etwa Zölle auf Auto- und Agrarimporte aus den USA gesenkt und außerdem zugesagt, mehr amerikanische Güter zu kaufen. Vietnams Premierminister soll sogar versprochen haben, das Bauprojekt eines Trump Golf Resorts in Vietnam zu beschleunigen. Genützt hat es bislang nichts. Doch noch scheint nicht alles verloren. Trump berichtet auf seinem Truth Social Kanal von einem produktiven Telefongespräch mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams. Vietnam würde seine Zölle auf Null senken, wenn ein Abkommen mit den USA zustande käme, so Trump. Vietnams Führung bestätigt das Angebot. Sie erhofft sich davon, dass die US-Regierung ihre Zölle entsprechend senkt. Laut Informationen von Reuters soll kommende Woche zudem eine vietnamesische Delegation in die USA reisen, um dort über den Kauf von Boeing-Flugzeugen zu verhandeln. Ob ein Deal mit Trump zustande kommt und wie dieser dann aussehen könnte, ist noch nicht klar. Klar dagegen ist, für Vietnam steht der wirtschaftliche Aufschwung auf dem Spiel. Die Regierung setzt alles daran, zu verhindern, dass man vom ursprünglichen Gewinner von Trumps Zollpolitik plötzlich zum großen Verlierer wird.
SRF Verkehrsinfo von 18.04 Vorsicht in der Region Zürich auf der A4 Zürich-Brunnen zwischen Affoltern am Albis und Rüteli-Tunnel. In beiden Richtungen besteht Gefahr durch einen Fahrradfahrer auf der Strasse. Nun zur Nachrichtenübersicht des Tages mit Olivia Limacher und auch da geht es um US-Zölle. Dazu hat sich Edward McMahon geäußert, der frühere US-Botschafter in der Schweiz.
Er sei etwas perplex wegen der Zölle gegen die Schweiz, sagte McMahon zu SRF.
I am a little perplexed because Switzerland should not be at 31 while the EU is at 20. It doesn't make any sense.
Die Schweiz sollte nicht 31% Zölle auferlegt bekommen, während die Europäische Union bei 20% sei. Aus seiner Sicht ergebe das keinen Sinn, so McMullen. Die Schweiz müsse nun zuerst alle Informationen mit den neuen Leuten der Trump-Administration austauschen. Danach sei die Schweiz in einer guten Verhandlungsposition, denn US-Präsident Donald Trump kenne den Wert der Schweiz, so McMullen.
When the information, the research and the data is put together and looked at objectively, I think Switzerland will be in a great position to continue working closely with us because I know the president knows Switzerland and its value.
McMullen war US-Botschafter in der Schweiz während Trumps erster Amtszeit als Präsident. Er trifft ihn nach eigenen Angaben auch heute regelmäßig. Der oberste Nothilfechef der UNO hat zur Unterstützung für Myanmar aufgerufen. Die Zerstörung nach dem schweren Erdbeben sei unfassbar. Menschenleben seien verloren, Häuser und Lebensgrundlagen zerstört. Das schreibt Tom Fletcher auf den sozialen Medien. Er ist zurzeit in der Stadt Mandalay. Die Welt müsse sich hinter die Menschen in Myanmar stellen, so Fletcher weiter. Die Zahl der Todesopfer im am stärksten betroffenen Myanmar ist gut eine Woche nach dem Erdbeben weiter gestiegen auf über 3.300 Tote, wie staatliche Medien berichten. Rund 4.800 Personen seien verletzt. In Spanien fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Deshalb gehen heute im ganzen Land Zehntausende Menschen auf die Straßen. Zur Demonstration aufgerufen haben mehrere Mieterorganisationen mit Unterstützung der Gewerkschaften. Demonstriert wird in mehr als 40 Städten, so etwa in Madrid, Barcelona und Palma auf Mallorca. Gemäß Medienberichten sind allein in Madrid 150.000 Menschen auf die Straße gegangen. Die Demonstrierenden fordern unter anderem, dass die Mieten um 50% gesenkt oder dass die Mietwohnungen für die lokale Bevölkerung nicht mehr in Ferienwohnungen umgewandelt werden. In Südkoreas Hauptstadt Seoul sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für den abgesetzten Präsidenten Yoon Suk-yeol zu demonstrieren. In einem mehrmonatigen Verfahren kam das südkoreanische Verfassungsgericht zuvor zum Schluss, Yoon definitiv des Amtes zu entheben, dies wegen seines gescheiterten Versuchs, Anfang Dezember das Kriegsrecht zu verhängen. Aus Sicht des Verfassungsgerichtes seien die Schritte Yoons eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität Südkoreas gewesen. Anders sehen das Yoons Unterstützerinnen und Unterstützer. Sie finden, die Entscheidung des Verfassungsgerichts habe die freie Demokratie in Südkorea zerstört. Ab nächstem Jahr gibt es in der Schweiz keine Rekaschecks auf Papier mehr. Die Nachfrage nach den gedruckten Schecks sei gesunken, schreibt die schweizerische Reisekasse Reka. Statt Papier gibt es Reka-Geld ab 2026 nur noch digital auf einer Zahlkarte. Bereits gekaufte Reka-Schecks bleiben unbeschränkt gültig und können weiterhin als Zahlungsmittel genutzt werden.
Und wie wird das Sonntagswetter, Olivia Li, machen?
Morgen hat es an den zentralen und östlichen Bergen zunächst hochnebelartige Wolken, sonst ist es sonnig. Mit teilweise starker Brise ist es morgen kühler als heute. Die Temperatur erreicht 14 Grad. Im Süden scheint morgen die Sonne. Am Nachmittag ziehen im Mittel- und Südtessin allerdings dichte Wolken auf. Im Tessin gibt es bis 19 Grad.
In die Türkei nun. Seit zwei Wochen steckt das Land in der Krise. Ausgelöst wurde sie durch die Festnahme des populären Oppositionspolitikers Ekrem İmamoğlu. Seither kommt es an vielen Orten immer wieder zu Großdemonstrationen und seit dieser Woche auch wird auch zu Boykotten aufgerufen. Oppositionelle appellierten dabei an die Menschen, als Zeichen des Protests diverse Marken, Unternehmen und Medienanstalten zu meiden, die der Regierung mutmaßlich nahestehen. Am Mittwoch wurde gar ein allgemeiner Konsumboykott ausgerufen. In der Folge erließ die Regierung Haftbefehle gegen 16 Personen. Ihnen wird, Zitat, Aufstachelung zu Hass und Feindseligkeit in der Öffentlichkeit vorgeworfen. Über die derzeitige Lage konnte ich mit dem Türkei-Experten Cengiz Günay sprechen. Er ist der Direktor des Österreichischen Instituts für internationale Politik. Ich wollte von ihm zunächst wissen, ob die Folgen der Boykottaufrufe bereits spürbar seien.
Das ist noch schwer zu sagen. Vor allem bei solchen Boykotts hängt es von der Langfristigkeit ab, dem Durchhaltevermögen. Es gab am Mittwoch einen Aufruf zu einem allgemeinen Konsumboykott, der in manchen Teilen des Landes wirklich stark umgesetzt wurde, in anderen wieder weniger. Allerdings muss man sagen, ist die Regierung relativ nervös. Man sieht immer wieder hochrangige Parteivertreter, die demonstrativ in Geschäften einkaufen, die auf dieser Boykottliste sind.
Und weshalb ist die Regierung so nervös bei diesen Boykotten?
Naja, die Türkei steckt in einer Wirtschaftskrise und die Wirtschaft ist ohnehin schon angeschlagen. Also ein innerstaatlicher Boykott erschwert jetzt natürlich das Vorhaben der Regierung, die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. Beziehungsweise ist es natürlich eine Gefahr für eben ein klientelistisches Wirtschaftssystem, das über die letzten 20 Jahre aufgebaut wurde, das auch eine wichtige Funktion in der Umverteilung durch die Regierungspartei hat. Das heißt, es wird Geld an nahestehende Personen umverteilt über ein Unternehmenssystem, das aufgebaut wurde. Und das ist natürlich jetzt auch durch diesen Boykott bedroht. So wie überhaupt auch der Herausforderer Ekrem İmamoğlu eine Bedrohung nicht nur für Tayyip Erdogan, sondern für sein gesamtes politisches System dargestellt hat.
Seit 2 Wochen kommt es zu Massenprotesten, trotz stark eingeschränkter Pressefreiheit und Zensur. Wie ist die Lage derzeit?
Im Moment, muss man sagen, haben diese Proteste ein bisschen abgeebbt. Die täglichen Proteste haben jetzt nachgelassen, weil jetzt auch das Zuckerfest in der Türkei war am Ende des Ramadans und Tayyip Erdogan hat die eigentliche 3-tägige Feiertagsruhe auf 9 Tage verlängert. Wohl mit der Absicht und in der Hoffnung, dass sich auch die Protestbewegung dadurch auslaufen wird. Allerdings ist jetzt für dieses Wochenende eine große Demonstration in Ankara angekündigt, beziehungsweise hat die Oppositionspartei CHP angekündigt, auch unter der Woche am Mittwoch immer in Istanbul eine Großdemo abzuhalten. Also wir sehen eine Verschiebung von diesen Straßenprotesten, von den spontanen, eher zu organisierten Großdemonstrationen, die nämlich durch die Oppositionspartei dann geleitet werden.
Bei den letzten großen Protesten in der Türkei, den sogenannten Gezi-Park-Protesten vor 12 Jahren, da gingen ja vor allem Linke und die säkulare städtische Bevölkerung auf die Straße. Weshalb ist es nun anders?
Es geht jetzt eigentlich vor allem um Rechtsstaatlichkeit und die Zukunft der Demokratie. Und das ist eben nicht nur linken und liberalen Kreisen, zwar denen wahrscheinlich besonders, aber eben nicht nur denen ein Anliegen. Es gibt auch viele konservative Menschen, die vielleicht sogar der AKP, der Regierungspartei, zugetan waren, aber die sagen, also das geht jetzt einen Schritt zu weit und die auch genauso wie die anderen fürchten, dass die Türkei sich noch weiter von Demokratie wegbewegt und sogar in eine Autokratie wandelt.
Die Protestbewegung, angeführt von den Studierenden, die hält ja bewusst Distanz zu den Oppositionsparteien. Kann die größte von ihnen, die CHP, die Sie bereits erwähnt haben, dennoch davon profitieren?
Die CHP versucht, diese Dynamik, die von den Jungen ausgegangen ist, natürlich auch aufzusaugen und für sich zu nutzen und auch zu kanalisieren. Sie hat es nicht einfach, weil sie einerseits den Zorn der Straße in politische Bahnen lenken muss und dadurch auch natürlich forsch auftreten muss gegen die Regierung und andererseits natürlich aber auch eine seriöse Oppositionspartei sein möchte und nicht potenzielle Wähler und Wählerinnen, die man noch anziehen könnte, vor den Kopf stoßen möchte.
Und welche Rolle spielt der aktuelle Parteichef der CHP, Özgür Özel, dabei? Er galt ja bis vor kurzem als wenig charismatisch und eher blass.
Ja, der ist während diesen Protesten wirklich zur Hochform aufgelaufen. Özgür Özel spielt inzwischen eine nicht unwichtige Rolle, auch in der Koordinierung dieser Proteste und diese Verbindung zwischen Protestbewegung und Opposition hat er bislang ganz gut gemeistert. Wir werden sehen, wie das jetzt nach diesen 9-tägigen Feiertagen aussehen wird.
Schauen wir noch ein bisschen voraus. Droht der Protestbewegung in der Türkei dasselbe Schicksal wie den sogenannten Gezi-Protesten vor 12 Jahren, die die Regierung ja schließlich mit harter Repression beendet hat?
Das ist durchaus möglich. Man sieht ja auch, es wird mit großer Repression gegen die Protestierenden vorgegangen. Es sind viele, viele Jugendliche verhaftet worden, beziehungsweise schüchtert man auch Künstler, Schauspieler und ähnliche prominente Personen ein, die sich offen gegen diese Verhaftung von İmamoğlu gestellt haben. Also man sieht, die Regierung ist sehr gewillt, das zu unterdrücken, so schnell und so gut wie möglich. Allerdings muss man sagen, je mehr Repression, umso mehr Gegenbewegung ist auch zu erwarten. Also gerade die Verhaftung von diesen vielen jungen Menschen hat große Empörung hervorgerufen. Es ist ein längerer Zwist zu erwarten in der Türkei. Die Türkei wird weiterhin politisch instabil bleiben, weil der Griff nach der absoluten Macht von Tayyip Erdogan auf einen sehr, sehr starken Widerstand in einer breiten Zivilgesellschaft stößt. Es ist zu befürchten, dass das weitergeht, solange Tayyip Erdogan keinen Schritt zurück macht oder er diese Protestbewegung tatsächlich mit harter Faust niederschlagen kann. Aber das hätte auch einen großen Preis für die Wirtschaft und für die internationalen Beziehungen der Türkei.
Das war Cengiz Günay. Er leitet das Österreichische Institut für internationale Politik in Wien. Hier im Echo der Zeit auf Radio SRF geht es weiter mit folgenden Themen. Der Forderungskatalog an die Regierung, was die Delegierten der grünliberalen Partei beim Thema Sicherheit und Landesverteidigung vom Gesamtbundesrat erwarten. Das Problem stetig steigender Mieten, welche Rolle dabei die Pensionskassen spielen und wie sie Abhilfe schaffen könnten. Und das Zögern des serbischen Präsidenten, warum Aleksandar Vučić davor zurückschreckt, eine neue Regierung zu ernennen oder Neuwahlen auszurufen. Der Bundesrat müsse jetzt anpacken und die Sicherheit der Schweiz stärken. Diese Forderung, fast schon im Befehlston vorgetragen, kommt von den Grünliberalen, der Grünliberalen Partei der GLP. Diese traf sich heute in Brieg im Kanton Wallis zu ihrer Delegiertenversammlung. Und dort verabschiedeten die Grünliberalen eine eigentliche To-Do-Liste mit Aufträgen an den Gesamtbundesrat. Denn dieser sei, so findet die GLP, zu passiv, lebe in einer Scheinwelt und zeige zu wenig Herzblut bei diesem Thema. Matthias Baumer über den Forderungskatalog der GLP.
Folgendes habe zum Beispiel das Departement für auswärtige Angelegenheiten zu tun. Mehr Hilfe für die Ukraine sei zu leisten. Und bezahlt werden soll diese Hilfe durch einen separaten Fonds, den das Finanzdepartement zu schaffen habe, steht auf der To-Do-Liste der Grünliberalen. Und weiter, Verteidigungsdepartement, das kriegt mehrere Aufträge, die Zusammenarbeit mit NATO-Staaten sei zu verstärken, die Armee sei nachzurüsten, zweitens und drittens, wo immer möglich, gemeinsam und koordiniert mit europäischen Ländern. Will die GLP mit der Schweiz in eine neue europäische Sicherheitsarchitektur? Parteipräsident Jürg Grossen sagt dazu.
Es ist sonnenklar, dass die Schweiz nicht alleine für sich, für die Sicherheit sorgen kann, sondern dass das nur möglich ist, gemeinsam mit den europäisch umliegenden Ländern in einer europäischen Sicherheitsarchitektur. Und das ist für die Grünliberalen klar, dass da Kooperation notwendig ist.
Will er mit der GLP in die NATO?
Nein, das heisst nicht NATO-Beitritt, sondern es heisst eben internationale Kooperation. Gemeinsam mit den umliegenden europäischen Staaten.
Dann gibt es Aufträge an das Wirtschaftsdepartement. Die Wiederausfuhr von Rüstungsgütern durch Drittstaaten sei möglich zu machen und die Neutralität so festzulegen, dass Konfliktparteien nicht mehr gleich behandelt werden müssten, sondern dass die Not der Bevölkerung eines Landes höher gewichtet wird als eine Verletzung der Neutralität. Die GLP will, dass sich die Schweiz auf die Seite einer Konfliktpartei, gemeint ist die Ukraine, stellen kann.
Es muss eben möglich sein, dass wenn ein Staat auf dem eigenen Territorium völkerrechtswidrig angegriffen wird, dass man diesem Staat auch als neutrales Land helfen kann,
sagt Parteipräsident Grossen. Die Schweiz soll also Partei ergreifen.
Selbstverständlich heißt das Parteinahme, und zwar Parteinahme für das Völkerrecht und die Rechtsstaatlichkeit.
Das Justiz- und Polizeidepartement soll sich noch besser um die Integration der geflüchteten Menschen aus der Ukraine kümmern. Das will die GLP. Das Energie- und Kommunikationsdepartement soll die eigene Energieversorgung stärken und gegen Desinformation vorgehen. Das Innendepartement erhält nur eine Aufgabe, medizinische Versorgung sichern. Die Grünliberalen stellen zahlreiche Forderungen an alle Departemente. Alle sind sie unverbindlich, aber sie kämen vom politischen Vernunftzentrum der Schweiz, wie Jürg Grossen seine Partei nennt. Und jetzt, wo der Bundesrat wisse, was zu tun sei, müsse er nur noch regieren. Mit dieser Liste gibt die grünliberale Partei die Richtung vor, wie sie auf politischer Ebene zum Thema Sicherheit denkt, argumentiert und in welche Richtung Vorstöße zu erwarten sind. Nur wenig dabei ist ganz neu, vieles ist grünliberale Wiederholung. geht es also nicht nur darum, den Bundesrat zu beschäftigen, sondern die GLP als Macherpartei darzustellen und damit etwas gegen den Trend zu tun. Da weder Grün noch Liberal zurzeit sehr gefragt sind, nimmt man kantonale Wahlen als Maßstab.
Also was klar ist, die GLP ist hellwach im Kopf. Wir sind immer sehr aktiv am Politisieren. Aber es stimmt, im Moment sind die Themen Grün und auch das Thema Liberal unter Druck. Das ist so.
Und es ist auch so, dass die Polparteien Wahlen gewinnen. Doch die Zeit der GLP in der politischen Mitte komme wieder, sagt Jürg Grossen. In der Zwischenzeit kann der Bundesrat die To-Do-Liste abarbeiten.
Nun nach Zürich. Dort haben heute mehrere tausend Menschen für bezahlbaren Wohnraum demonstriert. Aufgerufen dazu haben verschiedene Gruppierungen, darunter auch der Zürcher Mieterverband. Neben Banken und Versicherungen prangern sie auch die Pensionskassen an. Diese investieren in Wohnimmobilien und finanzieren mit diesen Renditen die Pensionskassenrenten. Doch da zeigt sich ein Dilemma. Nora Meuli.
Die Demonstrierenden versammeln sich in der Zürcher Innenstadt. Eine bunte Menge, viele junge, aber auch ein paar Familien und Rentner. Warum protestieren sie heute?
Weil wir in unseren Häusern bleiben wollen, mit unserer Familie.
Ich hatte ein mega Problem, meine erste Wohnung zu finden. Weil wenn du jung bist, findest du einfach nichts.
Und sie protestieren gegen die Verdrängung aus der Innenstadt.
Weil vor allem institutionelle AnlegerInnen mit unserem Zuhause immer mehr Geld verdienen.
Rund 44% der Mietwohnungen gehören in der Schweiz institutionellen. Das zeigt eine Studie. Und es sind weit mehr als noch vor ein paar Jahren. Mit diesen Mieten verdienen Banken und Pensionskassen Geld. Das müssen sie aber auch, sagt Lukas Müller-Brunner. Er ist Direktor des Pensionskassenverbands ASIP.
Die Pensionskasse ist verpflichtet, gesetzlich die versicherten Gelder anzulegen. Und zwar so, dass sie für die eingegangenen Risiken eine entsprechende Rendite erhält.
Die Demonstrierenden kritisieren vor allem, dass den Mietern und Mieterinnen ganzer Häuser gekündigt wird, damit diese saniert und die Wohnungen später viel teurer wieder vermietet werden können. Das kritisiert auch Walter Angst vom Zürcher Mieterverband.
Bei der Festsetzung der neuen Mieten wird an die maximale Marktmiete herangegangen. Man schaut häufig auch auf durchmischte Wohnungsangebote. Das erhöht auch die Rendite am Schluss. Die hohen Mietzinsen sind das, die Leute schreckt. Sie wissen, wenn ich die Kündigung kriege, kann ich mir das an diesem Ort nicht leisten.
Und müssten wegziehen. Es gäbe andere, bessere Beispiele, sagt Angst. Aber es müssten dringend mehr werden. Müller-Brunner vom Pensionskassenverband sagt auch, sogenannte warme Sanierungen seien zwar etwas aufwendiger, aber möglich. Es liegt also in der Hand der einzelnen Kassen. Ganz grundsätzlich gibt Müller-Brunner aber zu bedenken,
die Pensionskassen investieren in Immobilien und bezahlen damit Renten. Ein noch sozialverträglicher oder noch sinnvollerer Zweck für Immobilieninvestitionen würde mir spontan nicht einfallen.
Er meint damit, dass die Renditen bei Mehrfamilienhäusern, die Pensionskassen gehören, eben nicht als Rendite bei Investoren landen, sondern direkt den Versicherten zugutekommen. Zurück zur Demo. Auch hier sind viele Menschen in einer Pensionskasse versichert. Was meinen Sie zum Dilemma der Pensionskassen? Die meisten wollen nicht auf diese Frage antworten.
Also es ist schon okay, dass Pensionskassen Geld verdienen mit den Wohnungen, aber es geht immer auch um ein gutes Verhältnis.
Das gebe ihnen aber nicht das Recht, so hohe Mieten zu verlangen. Das sieht auch Walter Angst vom Mieterverband so.
Selbstverständlich muss die Anlage, die ich in der Pensionskasse habe, einen Ertrag abwerfen, sonst geht das Ganze ja nicht.
Aber
Sie haben ja auch zur Zeit, als die Mieten noch relativ stabil waren, gute Renditen erzielt. Das ist ja nicht die Frage.
Die Frage ist also vor allem, wie hoch diese Renditen sein müssen. Und hier bleibt das Dilemma. Höhere Mieten heißt mehr Geld für die Kassen und damit für die Versicherten. Dieser Mechanismus ist zumindest mitverantwortlich für die steigenden Mieten.
In Serbien dauern die Proteste gegen die Regierung und Behördenkorruption an. Nach der Großkundgebung in Belgrad mit über 300.000 Teilnehmenden vor 3 Wochen kommt es im ganzen Land täglich zu verschiedenen Protestaktionen. Gleichzeitig wird das Land derzeit nur von einer Interimsregierung geführt. Denn nach dem Rücktritt von Premierminister Milos Vucevic im Januar hat Präsident Alexander Vucic noch immer keinen Nachfolger oder Nachfolgerin ernannt. Welche Optionen bleiben also, damit das Land aus dieser anhaltenden Krise herausfinden kann? Janis Wahlender ist dieser Frage nachgegangen.
Der serbische Präsident Aleksandar Vučić habe derzeit nur zwei Optionen, erklärt der Politikwissenschaftler Slobodan Marković von der Universität Belgrad, eine neue Regierung zu ernennen oder aber Neuwahlen auszurufen.
Essentially, the government doesn't have too many possibilities. It now needs either to appoint a new government or to organize elections.
Vučić scheint dabei auf Zeit zu spielen, denn Serbien hat eigentlich seit Januar keine handlungsfähige Regierung mehr. Damals ist der Premierminister zurückgetreten, allerdings blieb er danach noch wochenlang im Amt. Erst Mitte März hat das Parlament seinen Rücktritt bestätigt. Nach dieser Bestätigung muss Aleksandar Vučić nun innerhalb von 30 Tagen eine der beiden von Professor Marković genannten Optionen wählen. Beides würde aber kaum zum Ende der politischen Krise im Land führen. Eine neue Regierung würde die Proteste nicht stoppen, weil eine Personalrochade den Menschen nicht reicht. Aber auch Neuwahlen seien keine Option.
If it organized elections, they would be boycotted.
Mögliche Wahlen würden von der Opposition boykottiert werden. Sollte aber nur die Regierung teilnehmen, würde dies die politische Krise nur verschärfen. Wahlen unter Präsident Aleksandar Vučić wären kaum fair und frei. Das zeigten die letzten Wahlen 2023, als es zu massiven Unregelmäßigkeiten kam. Die Opposition fordert daher die Bildung einer Übergangsregierung, bestehend aus Expertinnen und Experten. Diese Übergangsregierung soll innerhalb einiger Monate die Bedingungen für freie Wahlen schaffen. Doch Vučić hat bereits klargemacht, dass er davon nichts wissen will. Dadurch sei in Serbien nun eine Art Machtvakuum entstanden, analysiert Slobodan Marković.
We are facing the legitimization of the ruling coalition.
Die regierende Koalition hat keine Legitimität, doch diese sei auch nicht automatisch zu den Oppositionsparteien übergegangen. Die Opposition ist aus verschiedenen Gründen schwach. Mit seinem zunehmend autoritären Regierungsstil geht Vučić rigoros gegen kritische Stimmen vor. Aber mit Streitereien, Parteiabspaltungen und Neugründungen hat sich die Opposition auch immer wieder selbst geschwächt. In großen Teilen der Bevölkerung ist sie daher unbeliebt. Auch unter den Studierenden, die bislang bewusst Distanz zur Opposition gewahrt haben. Die politische Glaubwürdigkeit im Land liege daher derzeit bei den Studierenden, ist Slobodan Marković überzeugt. Die Studierenden wollen die Autorität aber nicht in politische Macht umwandeln. Sie sagen, wir haben alles ins Rollen gebracht und wir wollen einen Wandel, doch wir können nicht alles selbst tragen. Der Präsident will die Macht nicht abgeben. Die Opposition ist zu schwach, um sie einzufordern. Und die Studierenden wollen zwar Wandel, äußern aber selbst keinen Machtanspruch. Eine Pattsituation. Diese könne laut dem Politikwissenschaftler nur durch freie Wahlen gelöst werden. Es braucht eine Diskussion über freie Wahlen unter der Vermittlung der Europäischen Union. Wie eine solche Lösung aussehen könnte, zeigt das Beispiel des südlichen Nachbarn Nordmazedonien. Vor 10 Jahren gab es dort ebenfalls Massenproteste gegen eine zunehmend autoritäre Regierung. Die EU konnte zwischen den politischen Kräften im Land vermitteln. Es kam zu vorgezogenen Neuwahlen und zum Machtwechsel. Doch bislang gibt sich die EU gegenüber Serbien zurückhaltend. Sie scheint weiterhin auf Vučić zu setzen, der in den Augen der EU trotz aller demokratischen Defizite in der Region für Stabilität sorgt. Die Studierenden jedoch scheinen den Faktor EU ebenfalls erkannt zu haben. In diesen Tagen ist eine Gruppe mit dem Velo nach Straßburg aufgebrochen. Die jungen Leute wollen damit die Spitzen der EU auf die Situation in Serbien aufmerksam machen.
Können die Regierungsproteste tatsächlich etwas verändern in Serbien? Dieser Frage geht die Sendung international nach, dieses Wochenende am Radio und jederzeit als Podcast bei allen gängigen Podcast-Plattformen. Das war das Echo der Zeit am Samstag, dem 5. April, mit Redaktionsschluss um 18.29 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Zita Affentranger, für die Nachrichten Fabienne Wüterich, mein Name Matthias Kündig.
SRF Verkehrsinfo von Viaswiss mit SBB und TCS.
Die Übersicht von 18.29 Uhr. Stockender Verkehr rund um Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon und Urdorf Süd, vor dem Nordring Richtung Bern ab dem Brütiseller Kreuz und in der Westschweiz ist die A1 Richtung Yverdon ab Esser-Bitte nach einem Fahrzeugbrand gesperrt, folglich Stau vor der Sperrung und weiter auf der A9 bis Orb. Gute Fahrt.
SRF 1.
Es ist Samstag, es ist 6:30 und ihr wisst, ab der 8. ist Jukebox-Abend angesagt. Und jetzt mal eine Frage. Seid ihr dabei? Also, entweder mit eurem Liederwunsch, den ihr mir schon jetzt könnt schreiben auf srface.ch, wo ich dann ab der 8. für euch spiele mit ein bisschen Glück. Oder vielleicht auch mal bei einem Jukebox-Duell. Musikraten-Duell. Tut ihr jeden Samstag mitraten und denkt jedes Mal, ich wäre so gut, aber ich probiere es nicht, weil ich Angst habe. Dann wäre doch heute Abend mal der Moment. Wenn ihr Lust habt, auch noch mitzuspielen, bei einem Jukebox-Duell, meldet euch ebenfalls per Mail bei mir, srf1.ch, Kontakt ins Studio. Mein Name ist Monika Buser und das ist der Traufer mit «Ziehen zum Meer aufs Land».
Es ist morgen früh, ich schließe das Beizli auf, mache alles parat und spanne die Schirmen auf. Die Wandervögel kommen sicher gleich, mit Hunger und Durst und sie kehren ein. Schon gleich drauf hockt sie dort allein am Tisch und schwärmt vor, wie schön ruhig es da ist. Aus der grossen Stadt, von weit weg, kommen sie her und fragt sich, wie das Leben da oben so wär. Zieh zu mir aufs Land, an die frische Luft. Zieh zu mir aufs Land, seid ihr weg von dem Punkt. Komm, du bist es weh, hier sind alle gut drauf. Zieh zu mir aufs Land. Sie lachen laut, wenn das so einfach wär. Ich lache zurück, es ist nicht so schwer. Weisst du, Amen ist noch ein Zimmer frei. Du bleibst einfach da und gehst nicht mehr heim. Weisst du, schön, wir sind zusammen heim. Zieh zu mir aufs Land, alle frische Luft. Zieh zu mir aufs Land, weiter weg von dem Punkt. Komm, du bist es weh, hier sind alle gut drauf. Zieh zu mir aufs Land. Komm, zieh zu mir aufs Land, alle frische Luft. Scattered all around the floor.
Mit dem Lächeln begegnen. Das ist etwas Schönes. Und ein berühmtes Lachen strahlt dem von einem neuen Buch entgegen. Das vom 14. Dalai Lama. Gerade kürzlich ist ein neues Buch vom Dalai Lama rausgekommen. Es heisst «Voice of the Voiceless», also «Stimme von der Stimmlosen». Und dort hat der Dalai Lama gesagt, dass seine Nachfolge außerhalb von China in einem freien Land geboren werde. Das hat die kommunistische Regierung zu Peking aber hässig gemacht. Sie probiert nämlich die Nachfolge vom Dalai Lama in ihrem Sinn zu beeinflussen. Das beschäftigt auch Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz. Zum Beispiel der Champa Samdo. Seit 27 Jahren lebt er in der Schweiz und ist 5 Jahre europäischer Parlamentarier gewesen von der tibetischen Exilregierung.
Der Name Dalai Lama selber ist eine eher politische Sache geworden, oder? Deswegen, sie wollen unbedingt eigene Kind wählen und dann üben diese Macht über andere Tibeter. Aber das Tibeter wird das nie akzeptieren, weil wir haben schon über 60 Jahre erlebt, was China für unsere Landsleute gemacht hat. Deswegen ist das unmöglich. Symbolisch kann man schon dort ein Kind wird gewählt und wird genannt Dalai Lama, aber ist für uns Tibeter, wird keinen Einfluss haben, ja.
Im tibetischen Buddhismus geht man davon aus, dass der Dalai Lama selber entscheiden kann, wo und wie er wiedergeboren wird.
Kann sein, dass er in der Schweiz als ein Mädchen geboren wird.
Das sagt der Champa Samdo. Er hat mehr als 20 Jahre in der Schweiz an sogenannten tibetischen Sonntagsschulen tibetisch unterrichtet. Der gibt so Tanz- und Musikstunden, für das die nächste Generation Tibeterinnen und Tibeter ihre Kultur auch im Exil vermittelt bekommt. Welche Rolle spielt der Dalai Lama für Sie?
Wir ältere Generation persönlich sind sehr dankbar für seinen Heiliger Dalai Lama. Ihm seine Bücher sind überall vorhanden. So, das ist ein guter Stoff für die zweite und dritte Generation. Und viele haben Segen von Dalai Lama bekommen. Letztes Jahr ist sogar viermal hier in der Schweiz gewesen. Sehr viele Möglichkeiten haben wir für die zweite und dritte Generation. Frage ich, ob sie 100% mitmacht oder nicht. Ja, das ist je nach dem Interesse von Person zu Person, ja.
Wie steht's um die tibetische Kultur in der Schweiz, aber auch das Tibet selber? Das ist Thema in der aktuellen Ausgabe von Perspektiven. Online findet ihr das auf srf.ch unter Audio oder ja morgen Morgen ab 8:30 bei den Kolleginnen und Kollegen von SRF 2 Kultur. Und das ist Gloria Gaynor. I will survive.
I have everything. You have everything.
26 and the day. Burned out bulb, shades pulled down, and no one home but me. I had everything I'd ever need. I have everything. We have everything. We have everything we ever need. I have everything. You have everything. We have everything we ever need. In your arms in the middle of the night, just listening to you breathe. Bed's a wreck, clothes on the floor, my sweet dream next to me. I have everything I'll ever need. I have everything.
Everything, der Inbegriff von einem, ich finde, richtig herzigen Lied. Und wenn wir schon gerade bei herzig sind, wir kommen zu einem richtig herzigen Städtchen, finde auch ich. Die Aare fließt dort, es hat eine Holzbrücke und einen herzigen Kern. Die Rede ist von Büren an der Aare. Und dort her gehen wir jetzt für einen Sonntag einzuläuten. Und zwar zu einem Kirchenturm, der schon mal ist zusammengefallen. In der Nacht vom 14. auf den 15. August 1963 ist nämlich der eine oder andere Bührer oder die andere Bührerin im Bett gestanden vor Klopf. Dann ist nämlich der 50 Meter hohe Kirchenturm zusammengefallen, das währenddem Renovationsarbeiten gemacht wurden. Natürlich hat man dann das Ganze wieder aufgebaut und zwar originalgetreu rekonstruiert. Und aus diesem Kirchenturm gibt es heute die Glocke, die uns den Sonntag einläutet. Die Glocke von der reformierten Kirche zu Büren an der Aare.
Thank you.
So tönt es also auch zu Bäuren an der Aare, wenn Glocken läuten. Die Kirche hat uns den Sund eingeläutet.
Lass es dritt auch wachsen und macht aus Wasser Wein. Frisst Zäbel wie ist Baguette, die für Schlücker ist er auch. Jongliert mit scharfen Messer und springt der gestreckte Salto. Internazionale. Ladies and gentlemen, I have the great pleasure to present to you Zappanoos Variété. Meine Damen und Herren, ich habe das große Vergnügen, Ihnen Zappanoos Variété vorzustellen. Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter le Variété Zappanoos.
Das war eine Truppe. Paul Hofer aus Mäterband, Zappanoos Variété.
SRF Verkehrsinfo.
Von 18.59 Uhr stockender Verkehr rund um Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon sowie auf dem Westring ab Urdorf Süd. Und in der Westschweiz ist die 1 Richtung Yverdon ab Essere-Pitte nach einem Fahrzeugbrand gesperrt, folglich Stau vor der Sperrung und weiter auf der A9 bis Orb.
Die Nachrichten von SRF um 7 mit Julia Kapaun. Im Wallis ist ein neuer Fall von sexuellem Missbrauch aufgedeckt worden. An der Missionsschule in Saint-Jean-Golf, ganz im Westen des Kantons am Genfersee. Zuerst gab es Berichte über einen einzelnen Fall. Ein Schüler soll in den 80er Jahren als 12-Jähriger von einem Priester des Spiritanerordens missbraucht worden sein. Inzwischen haben sich aber 5 weitere Betroffene beim Unterstützungsverein für Missbrauchsbetroffene gemeldet. Die Walliser Staatsanwaltschaft sagt heute, sie werde alle anhören und es würden sich nun bestimmt auch weitere ehemalige Schüler melden. Die Schule ist seit Jahren geschlossen. Die Missionsgesellschaft der Spiritaner schreibt, sie bitte um Vergebung. Der beschuldigte Priester sei mittlerweile verstorben. Die Reaktion auf die Missbräuche sei bislang unzureichend gewesen. Von Boston an der Ostküste bis Seattle an der Westküste der USA. Landesweit wird heute gegen den US-Präsidenten Donald Trump demonstriert. Laut den Veranstaltern wird es rund 1200 Demonstrationen in allen 50 Bundesstaaten geben. Die meisten Teilnehmenden erwarten die Organisatoren in der Hauptstadt Washington. Der Protest findet unter dem Titel «Hands off, Finger weg» statt und richtet sich vor allem gegen US-Präsident Donald Trump und seinen Berater Elon Musk. Sie würden sich alles nehmen, was sie in die Finger bekommen könnten, heißt es in dem Aufruf zum Protest. Auch in anderen Ländern gibt es Demonstrationen gegen Trump, etwa in Kanada und Mexiko. Kleinere Kundgebungen gab es auch in Berlin oder Paris. 2 Meldungen aus der Schweiz in Kurzform. In der Stadt Zürich haben mehrere tausend Menschen für mehr bezahlbaren Wohnraum demonstriert. Die Organisatoren kritisierten im Vorfeld vor allem institutionelle Vermieter